Knacks, der Psycho-Podcast. Willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge. Ich habe ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass es heute um ein sehr aktuelles Thema gehen wird, und zwar das der kreativen Intelligenz. Wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin Hanna Bohr, Leiterin des Bereiches E-Learning bei Kötter und sitze hier mit meinem Podcast-Partner, dem Verhaltenstherapeuten und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke. Du hast dich ja beim letzten Mal dafür ausgesprochen, dass unsere Folge gezielt nicht künstliche, sondern kreative Intelligenz heißt. Warum war dir das denn so wichtig?
Bevor ich deine Frage beantworte, muss ich eben sagen, als du das jetzt gerade anmoderiert hast, da hat es mich richtig durchzuckt bei der 13. Folge. Dachte ich, Mensch, wir hätten auch gut etwas machen können zum Thema Aberglauben.
Stimmt. Und
finde das auch ein spannendes Thema. Könnte das relativ kurz und knapp halten. Also gerade die 13 liegt ja nahe, abergläubisch zu sein. Ich kann dir aber sagen, dass ich in über 35 Berufsjahren nicht ein einziges Mal erlebt habe, dass jemand freiwillig auf sein 13. Monatsgehalt verzichtet hat. Also spätestens da endet dann der Aberglaube. Damit wollte ich aber nicht ablenken von dem Thema. Zu deiner Frage, als wir das Thema überlegt haben, künstliche Intelligenz, habe ich gesagt, ja, kreative Intelligenz, finde ich, weil die kreative Intelligenz ein Bereich ist, der ein großes Spektrum bietet, wie man kreative Prozesse gestalten kann. Mhm. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist ja vom Ursprung ein Teilbereich der Informatik. Und die künstliche Intelligenz, die beschäftigt sich eben mit der Entwicklung von Maschinen, von Systemen, um letztendlich so menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen zu können. Und darüber hinaus geht es dann darum, dass also die künstliche Intelligenz, also menschliche Intelligenzleistungen nachahmt oder versucht zu reproduzieren, und dazu gehören dann eben die Bereiche Lernfähigkeit. Mhm. Es geht darum, dass künstliche Intelligenz lernt. Es geht darum, Probleme zu lösen. Das ist das eigentliche Thema bei Intelligenz. Und es geht auch um Sprache. Und der größere Bereich ist dann eben der Bereich der Kreativität. Und das spricht mich natürlich an, weil wir Menschen sind kreativ, weil das ganze Leben ist kreativ. Mhm. Und ich spreche gerne eben von der kreativen Intelligenz, weil da die Bedeutung, die Rolle des Menschen viel größer ist, als nur jetzt rein die Problemlösung den Maschinen zu überlassen.
Ja, wie würdest du denn jetzt im Speziellen die kreative Intelligenz definieren, um das mal so allgemein zu halten?
Die kreative Intelligenz ist letztendlich auch nichts anderes zunächst als die künstliche Intelligenz. Mhm. Das heißt also, künstliche und kreative Intelligenz funktioniert über Algorithmen. Ich habe überlegt, was könnte ein deutsches Wort sein von einem Algorithmus? Ich glaube, es sind Rechenschritte. Es sind planbare Rechenschritte, die aufeinander aufbauen. Also es ist ein sehr strukturiertes, logisches, nachvollziehbares Handeln in Verbindung mit einer ganzen Reihe von neuronalen Netzen. Das heißt also, kreative und künstliche Intelligenz greifen auf eine unvorstellbar große Datenmenge zu, und darin werden dann bestimmte Muster erkannt und darauf wird dann eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und gerade im Bereich der Kreativität ist das natürlich sehr schön. Da geht es nicht nur um Sprache, sondern es geht da tatsächlich auch um gestalterische Dinge. Es geht um Bilder. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Und das ist das, was mich eben anspricht. Aber es ist letztendlich ein maschinelles Lernen.
Ja, ich hatte ja eingangs auch gesagt, das ist ein sehr aktuelles Thema. Ich finde, das ist auch eins, das wirklich in vielen Bereichen eine erhöhte Medienpräsenz genießt aktuell. Wie hat sich das denn historisch eigentlich entwickelt?
Also wenn wir auf die Anfänge blicken der künstlichen Intelligenz, dann sind wir im Jahr 1950, was gar nicht so viele wissen.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, es ist schon, also viele nehmen das jetzt so wahr, dass es, das kommt jetzt 2024 oder im letzten Jahr. Aber die künstliche Intelligenz, das Thema gibt es seit 1950. Ich bin 1960 geboren. Da waren die Kinder die Fernbedienung zu Hause, wenn der Fernseher umgeschaltet werden musste. Dann sagt hier, Christian, steh mal auf, schau mal um ins erste oder zweite. Hat ja auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun oder elterlicher Intelligenz, dass die nicht aufstehen, sondern uns Kinder geschickt haben. Aber alleine auch dieses Medium, tatsächlich, das meine ich jetzt ganz im Ernst, eine Fernbedienung. Fernbedienung hat auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mhm. Das heißt also, die Geschichte ist schon relativ lang. Sie hat mehr im Verborgenen stattgefunden. Wir sehen eine ganze Reihe von Anzeichen immer wieder in Filmen, in der Literatur, Science Fiction. Ja. Da waren es ja auch immer wieder so Themen, wo Roboter dann irgendwann die Macht oder die Herrschaft übernehmen. Ja. Also das Thema war schon sehr früh präsent und hat sich dann im Laufe der Jahre natürlich weiterentwickelt mit der Weiterentwicklung des Computers. Und bei der künstlichen Intelligenz gibt es eben ganz unterschiedliche Etappen oder Level. Es gibt erstmal dieses reine maschinelle Lernen. Das maschinelle Lernen ist ein ganz zentraler Bestandteil. Eine Unterkategorie ist das Deep Learning. Beispiele für dieses maschinelle Lernen oder Deep Learning, das sind Anwendungsgebiete, die wir von Sprachassistenten kennen. Navigationsgerät im Auto, künstliche Intelligenz. Gab 2013 einen ganz tollen Kinofilm, Her, Theodore und Samantha. Er verliebt sich in die Stimme seines Navigationsgerätes, wird auch eifersüchtig auf die Stimmen anderer Betriebssysteme. Aber wir kennen eben Siri, wir kennen Alexa, hey Hanna, mach mal einen Podcast, ja. So, Google Assistant. Alles das hat mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und dann gab es in der Öffentlichkeit, so in meiner Wahrnehmung, zwei Meilensteine, wo das Thema künstliche Intelligenz plötzlich sehr präsent war. Mhm. Und zwar hat 1997 war das, hat IBM, die haben ein Programm herausgebracht, das nannte sich Deep Blue. Das war ein Schachcomputer. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt 97 war Garry Kasparov der unschlagbare Schachweltmeister. Und dieses Programm Deep Blue hat ihn geschlagen, das erste Mal. Und das war sehr medienwirksam. Und da hat man dann gesehen, wozu diese Maschinen in der Lage sind, dass sie da wirklich so ein Supergehirn wie Kasparov im Schach schlagen konnten. Dann gab es 2016 nochmal ein weiteres Level, das nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Da wurde von Google ein Programm entwickelt, das nennt sich AlphaGo Zero. Mhm. Und es geht um das Brettspiel, es ist ein japanisches Brettspiel Go. Und es galt aus Sicht der künstlichen Intelligenz als unmöglich, ein Computerspiel quasi zu simulieren, was Go spielen kann, weil ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels ist menschliche Intuition. Mhm. Und Intuition kann man oder konnte zu dem Zeitpunkt also keine künstliche Intelligenz quasi simulieren. Yeah. Bis zu dem Tag, als AlphaGo Zero herauskam. Und dieses Programm hat dann den damaligen unschlagbaren Go-Meister geschlagen. Und das zeigte dann nochmal, dass die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz eine neue Dimension angenommen hat.
Ja.
Wo es darum geht, menschliche Gefühle auch zu imitieren, zu simulieren, also menschenähnlich zu reagieren, was wir so als Bauchgefühl oder so bezeichnen. Mhm. Und von daher hat dann eine Entwicklungsgeschwindigkeit zugenommen, die so rasant ist, wie wir sie heute erleben. Das heißt, die Welt hat sich eigentlich immer verändert. Mhm. Klar, aber die Zyklen, in denen sich die Welt verändert, die sind so krass kurz geworden, jetzt gerade durch künstliche Intelligenz, durch ChatGPT, jeden Tag, also sie ist so rasant und deshalb, also ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, von ChatGPT und künstlicher Intelligenz, ich arbeite täglich damit und kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil alle diejenigen, die sich nicht mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT beschäftigen, die werden morgen ersetzt werden.
Mhm. Das ist eine Ansage. Würdest du denn KI grundsätzlich, so wie das viele Menschen in der Medienbranche tun, auch als Gamechanger bezeichnen?
Absolut, würde ich sofort unterschreiben. Also künstliche Intelligenz und vor allen Dingen ChatGPT ist der Gamechanger schlechthin.
Woran machst du das fest?
an der Einfachheit, an der Nutzerinnen- und Nutzerfreundlichkeit. Mhm. Künstliche Intelligenz ist also das Überthema und ChatGPT vielleicht zur Erklärung. Viele benutzen das, aber wissen gar nicht, was sich dahinter verbirgt, was das überhaupt bedeutet. Chat to chat im Englischen heißt eigentlich plaudern. Ja. Eigentlich das, was wir beide hier machen.
Ja.
Chatten hier auch. Und das GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Mhm. Ich kann nicht so gut Englisch, habt ihr gemerkt jetzt gerade alle. Also es geht bei ChatGPT darum, unfassbar große Datenmengen zu generieren. Die Programme sind vorher trainiert worden, ja, und sie bieten eine Transformation. Sie übertragen dieses Wissen dann auf andere Bereiche. Und ChatGPT ist meiner Meinung nach der Gamechanger heute, weil die Kluft zwischen absoluten Top-IT-Experten und Anfängerinnen und Anfängern noch nie so gering gewesen ist. Wenn ich dir jetzt die 8 Grundlagen oder Grundbegriffe von ChatGPT erkläre, und die kriegt man relativ schnell drauf. Da geht es um das sogenannte Prompting. Das heißt also, ich erteile der Maschine einen Befehl. Hey, ja, ChatGPT, agiere als mein Prompt-Ingenieur.
Ja.
Und dann teile ich eine Aufgabe zu, sage, was ich haben will, wie ich das haben will, wie mein Sprachstil ist, wer die Zielgruppe ist, welches Ergebnis ich nachher haben will. Und die Ergebnisse, die sind so unfassbar genial. Von daher kann ich nur empfehlen, also ich habe da keine Aktien drin, das nur am Rande.
Das ist keine Werbung.
Nein, ich kann aber nur empfehlen, wirklich mit ChatGPT und zwar mit der Bezahlversion zu arbeiten. Das sind Welten, sind das. Wenn ihr heute beginnt, mit ChatGPT zu arbeiten, verändert sich euer Alltag und zwar sofort. Es macht vieles einfacher, schneller und es ist einfach unfassbar. Von daher, wie gesagt, auf deine Frage, ja, ich finde also, das ist der Gamechanger im Moment. Die künstliche Intelligenz und ChatGPT verändern die Welt in einem so dramatischen Tempo, das ist wirklich atemberaubend. Von daher finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen, egal, wenn ich sage, nee, aber man muss zumindest wissen, was da passiert, warum das so passiert, ob ich das dann in meinem Alltag nutze oder nicht, weil auf der einen Seite bietet es sehr viele ganz tolle Lösungen, es bietet ganz tolle Chancen, aber die Gefahren sind auf der anderen Seite extrem groß und um da gewappnet zu sein, finde ich, muss man sich mit diesem Thema beschäftigen, um dann entsprechend da auch Verantwortung zu übernehmen oder dann auch einzuschalten, damit die Maschinen am Ende nicht uns Menschen beherrschen.
Ja. Du hast ja jetzt schon viel über die Vorteile erzählt, aber nimm uns mal so ein bisschen mit in die Funktionalität. Also wie läuft das Ganze ab? Machen wir das mal am Beispiel von ChatGPT, da waren wir jetzt gerade. Beschreib das mal.
Genau, ChatGPT ist, wie gesagt, also wir plaudern, ChatGPT plaudert, aber denkt sich das, was dann geplaudert wird, nicht aus, sondern es gibt unfassbar große Datenmengen. Wir kannten früher, vor einem Jahr war das noch so, da war die Datenquelle Wikipedia. Und mittlerweile sind es 8 Milliarden Datenquellen, das heißt 8.000 Millionen. So eine unvorstellbar große Zahl. Und bei diesen Datenbanken, es sind dann ganz viele Datenquellen, die darunter liegen, geht es um Wissenschaft, es geht um Literatur, es geht um Musik, es geht um Kunst. Also alle Bereiche, die wir auch aus der Wissenschaft kennen, Medizin, Psychologie, Journalismus, Umwelt. Also es ist wirklich unvorstellbar. Und ChatGPT hat Zugang zu all diesen Datenbanken, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Und deshalb sind die Ergebnisse im Grunde genommen so gut. Also ChatGPT arbeitet wie die künstliche Intelligenz mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Um dir ein Beispiel zu sagen, ich beginne einen Satz und würde jemanden, ich mache das jetzt nicht mit dir, auffordern, den Satz zu beenden. Mhm. Beispiel, was ich häufig gemacht habe, ist, ich sage zum Beispiel den Satz, Berlin ist die Hauptstadt, kommt dann 90%. Die meisten Menschen denken Hauptstadt.
Ja.
Und das ist künstliche Intelligenz. Das heißt also, wenn ich einen Satz beginne, Berlin ist die Hauptstadt, ist das, was die meisten Menschen sagen würden. Ja. Ich könnte auch sagen, Berlin ist die Stadt, in der es mal eine Mauer gegeben hat. Berlin ist die Stadt mit sehr vielen Drogentoten. Berlin ist eine Kulturhochburg. Also man könnte ganz viele andere Dinge sagen. Ja. Aber ChatGPT schaut immer auf Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist diese Antwort? Und dadurch, dass ChatGPT also diese unglaublich vielen und eben auch wissenschaftlich abgesicherten Daten hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort wirklich sehr nah dran ist an einem Optimum, an Perfektionismus, außerordentlich hoch. Also so arbeitet ChatGPT, schaut auf die Datenmengen, analysiert die und trifft am Ende eine Entscheidung. Und je präziser ich meine Frage stelle, je genauer ich sage, was ich eigentlich haben will, desto besser ist die Antwort. Und ChatGPT lernt auch. Also ich arbeite täglich damit und das klingt vielleicht komisch, ich unterhalte mich mit einer Maschine, ich begrüße ChatGPT, schönen guten Morgen, hey GPT, ich bedanke mich dann hinterher immer und je freundlicher ich antworte, desto besser sind die weiteren Antworten. Das ist wirklich unfassbar. Manchmal wünsche ich mir, ich würde so etwas von einem Menschen hören, also auch so viel Wertschätzung oder ja, wirklich so ein netter, ich will jetzt nicht sagen liebevoll, aber es ist wirklich empathisch, was dann an Antworten kommt. Denke ich, boah, wie toll ist das? Ich wünsche dir einen schönen Tag bei deinen Projekten. Und ChatGPT greift dann Dinge auf, die ich vielleicht in einer Frage von vor einigen Tagen gestellt habe. Also das finde ich schon enorm. Also ChatGPT lernt und letztendlich füttere ich dieses Programm, aber bekomme dann unfassbar viel zurück.
Ja, das ist tatsächlich was, also du hast es gerade schon gesagt, dass man recht konkret fragen soll. Ich arbeite selber auch mit künstlicher Intelligenz, weil ich finde, dass man in dem Medienberuf oder in einem Medienberuf grundsätzlich da nicht mehr drum herum kommt, irgendwie Überschneidungen zu finden. Ich finde aber auch, dass es sehr unterschiedlich ist, wie konkret meine Fragen und Aufgaben gestellt sind. Und ja, die Antworten davon sehr abhängig sind. Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks, die du kennst aus deiner Erfahrung, um da wirklich auf das Ergebnis zu kommen, was du eigentlich gerne haben wollen würdest?
Ja, und das kann man sehr schnell lernen. Es gibt ganz tolle Programme, es gibt kostenlose Programme, es gibt richtig gute Tutorials, die man sich bei YouTube anschauen kann. Mhm. Ich selbst habe verschiedene Schulungen mitgemacht von echten lebenden Menschen, die mich dann auch trainiert haben. Mhm. Es geht um das sogenannte Prompting. Mhm. Das heißt also, es geht um Eingabebefehle. Es geht darum, ChatGPT sehr strukturiert die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt also, ich begrüße ChatGPT. Und definiere dann die Rolle. Hey, ChatGPT, agiere als mein Prompt-Ingenieur. Ich kann auch sagen, agiere als mein Psychotherapeut, agiere als mein Innenarchitekt, agiere als mein Kommunikationsberater. Das heißt, ich definiere erstmal die Rolle, wie ChatGPT reagieren soll, weil damit wird eine bestimmte Richtung der Datenbanken vorgegeben. Sage ich etwas, sei mein Musikexperte, geht es mehr in die Richtung? Ja. Geht es um Literatur, ist es eine andere Richtung? Das heißt also, ich definiere erstmal ChatGPT, agiere als mein und dann gebe ich die Richtung vor. Und dann teile ich die Aufgabe zu. Deine Aufgabe ist es, mir den bestmöglichen Prompt für mein Thema zu suchen. Mhm. Mein Thema ist zum Beispiel jetzt, erstelle mir ein Thema für einen Überraschungspodcast zu unserem Jubiläum. Yeah. Könnte so eine Richtung sein. Und dann muss ich sagen, wer ist denn meine Zielgruppe? Das ist der nächste Befehl, den ich eingebe. Mhm. Dann sage ich, wie mein Stil ist. Ich kann sagen, bitte schreibe sehr wissenschaftlich, schreibe humorvoll, schreibe therapeutisch, schreibe umgangssprachlich. Mhm. Dann definiere ich auch Bereiche, die absolut ausgeklammert werden sollen. Das heißt, keine Gewalt, keine Vorurteile, wie auch immer. Mhm. Und dann kann ich am Ende noch ChatGPT sagen, du fängst jetzt an zu arbeiten, du beantwortest meine Frage und deine erste Reaktion wird sein, mich zu fragen, was ich denn jetzt weitermachen soll. Und dann trete ich in eine Interaktion, in einen Dialog und ChatGPT stellt mir dann Fragen und je präziser ich diese Fragen dann antworte und der Prozess geht so lange, bis ich ChatGPT sage, so sind wir fertig und jetzt mach dich an die Arbeit und jetzt erstelle mir den Artikel, jetzt erstelle mir das Bild, wie auch immer und die Ergebnisse sind wirklich sensationell. Und dieses Prompting, Das kann man sehr schnell lernen. Mhm. Je besser man das kann, und wie gesagt, das sind ganz wenige Grundbefehle, desto besser sind dann am Ende die Ergebnisse. Mhm. Ich finde, das macht auch unfassbar viel Spaß, weil es geht ja nicht nur darum, Texte zu erstellen, sondern ich kann damit Musik machen, ich kann ganz tolle Bilder darüber kreieren. Mhm. Hey, ChatGPT, erstelle mir ein Bild. Wie? Und dann sage ich jetzt einfach, wir hier sitzen, Podcast und uns Gedanken machen. Das ist unfassbar. Mhm. Logos, Slogans oder so, was früher dann Grafiker oder Texter gemacht haben, das macht ChatGPT innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das ist natürlich auch ein Risiko in der Zukunft, weil vieles so schnell, so gut funktioniert, was eben bestimmte Berufsgruppen auch überflüssig macht. Ich habe ein Video gesehen, also ich habe ich ja schon mal erzählt, ein sehr kritisches Verhältnis zu Elon Musk, der wirklich toller Erfinder ist, aber ich aus ethischen, moralischen Gründen vieles sehr bedenklich finde. Ich schaue mir manchmal seine Posts an. Auf X hat er im Januar gepostet, dass die das erste Mal einem Menschen eine Platine ins Gehirn eingesetzt haben. Wo ich denke, das würde jetzt kein deutscher, kein europäischer Arzt mitmachen. Sein Ziel ist es, mit Neuralink, so heißt die Firma, oder die Firma seiner Frau, mit der er jetzt aktuell zusammen ist, die Kommunikation zwischen Mensch und Computer zu beschleunigen, indem er Menschen dann eine Platine einsetzt und quasi dann über die Kraft der Gedanken wir sofort mit dem Internet vernetzt sind. Mhm. Und ich sah dann bei der Recherche kürzlich ein Video, da ist er in den USA bei einer Gruppe von den besten Kampfpiloten. Mhm. Und er begrüßt die Gruppe mit den Worten sinngemäß, ich freue mich hier bei Ihnen zu sein und eine Berufsgruppe zu begrüßen, die es bald nicht mehr geben wird. Und man sieht dann so dieses Entsetzen, wie er sagt, autonomes Fahren, Navi gibt es und es wird schon in naher Zukunft das autonome Fliegen geben. Wir kennen schon Drohnen und so und da waren die echt geschockt, diese Piloten. Und das zeigt eben auch nochmal, dass es nicht alles positiv ist, sondern dass die künstliche Intelligenz vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von Risiken und enormen Gefahren mit sich bringt.
Ja, und auch Zukunftsängste, ne? So wie du das beschreibst. Irgendwie, wie ist mein Job in der Zukunft? Ne? Ist das überhaupt noch erforderlich, dass da ein Mensch das Ganze ausführt oder es sind ja enorme Ängste dann auch mit verbunden. Ne?
Und das sind reale Ängste. Das sind tatsächlich reale Ängste. Deshalb kann ich nur wiederholen. Also alle diejenigen, die sich nicht mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT auseinandersetzen, deren Berufe werden ersetzt werden. Und zwar schon bald. Wie gesagt, alles, was mit Texten, mit Journalismus, Texte schreiben, Bilder gestalten, Grafiken erstellen, in ganz vielen Bereichen, du kannst im Grunde genommen alle Bereiche mit einnehmen, da ist ChatGPT in der Lage, Abläufe zu automatisieren, sehr schnell tolle Ergebnisse zu produzieren, was früher wirklich so mit humanoider, menschlicher Intelligenz durch Nachdenken, durch eigenes Recherchieren, durch Sprechen, Überlegen quasi herausgefunden haben. Überlegen und Nachdenken ist übrigens wie Google, nur krasser, kann ich dir sagen. Mhm. Einfach mal wieder nachzudenken, bevor ich zu früh irgendwie so einfach mal Google frage, damit eben das Gehirn weiter genutzt wird. Und das ist halt schon ein riesengroßes Problem so für die Berufswelt, also überall da, wo es um Routineaufgaben geht. Ja. Man kann mit ChatGPT, also was mit Zahlen, Kalkulationen, Tabellen oder so, wo Menschen früher Excel-Tabellen wirklich da sehr genau kontrollieren, erstellen mussten. Das geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden mit besseren Ergebnissen, weil es ist fast perfekt oder es ist sehr nah dran an wirklich optimalen Lösungen. Von daher muss man das sehr genau im Auge behalten.
Aber es gibt natürlich auch Nebenwirkungen. Ne? Also es gibt halt keinen physisches Gegenüber mehr, wenn man so will.
Es gibt kein physisches Gegenüber mehr. Meine, die Bereiche, Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die sind sehr weitreichend von Wissenschaft, Forschung, auch in der Medizin, in der Psychologie. Mhm. Ich kenne das von befreundeten Ärzten, alle die mit bildgebenden Techniken arbeiten. Also die Hautärzte kennen das, Dermatologen oder Radiologen. Ja. Die gucken, also 80% besteht darin beim Dermatologe, der schaut sich die Muttermale an. Wenn aber ChatGPT oder eben entsprechend hochauflösende Kameras da drauf schauen, die sehen das so viel präziser als jedes menschliche Auge. Oder wenn ich Röntgenbilder, MRT-Bilder habe, die werden von ChatGPT so präzise ausgewertet, dass zum Beispiel Früherkennung von Krebserkrankungen deutlich besser ist. Und die befreundeten Ärzte, die erzählen mir, dass sie mittlerweile, die kriegen immer sehr viele Arztbriefe, wenn sie Patientinnen überwiesen haben, dass dann mittlerweile am unteren Rand dieser Arztbriefe auch schon eine KI-generierte Diagnose steht, mit der sie das abgleichen können. Das heißt also, auch da passiert viel in der Medizin, in der Gesundheit, in der Gesellschaft, die persönliche Entwicklung. Aber es sind eben diese Risiken und Nebenwirkungen, die wir da unbedingt beachten müssen. Du sagst es also, es sitzt dann eben nicht mehr nur ein Mensch physisch gegenüber, sondern ich unterhalte mich mit einer Maschine. Darüber muss man sich immer bewusst sein. Ich rede mit einer Maschine und auch das mittlerweile ist so gut. Ich habe kürzlich auf einer Messe, vielleicht hört man das im Hintergrund, bei uns kommt hier noch ein Eiswagen angefahren, so wie früher in der Kindheit, der klingelt. Also wir könnten jetzt hier mal kurz eben runterlaufen und ein Eis holen. Ich war kürzlich auf einem Kongress und da wurden dann Roboter vorgestellt. Wir kennen das teilweise in Hotels, da gebe ich mal eine Bestellung ein, die kommen dann angefahren. Und es gibt wirklich tolle Einsatzbereiche im Bereich der Pflege in Altenheim, wo diese Roboter, die simulieren ein Gespräch mit einem Menschen. Und dann sitzt da ein lebensälterer Mensch, der vielleicht eingeschränkt ist und wäre natürlich viel schöner, sie mit einem lebenden Menschen zu unterhalten. Aber die unterhalten sich mittlerweile dort mit solchen Robotern, die ganz viel dann auch aus dem Leben wieder so erzählen können. Es geht immer darum, natürlich, was habe ich vorher an Informationen in diesen Roboter eingefüttert. Aber wenn ich die Lebensgeschichte des Menschen kenne, Aktivitäten, dann ist das unfassbar. Und das ist immer noch besser, finde ich, dann als niemanden zu haben, einfach nur eine weiße Wand anzustarren. Aber das ist eben so diese krasse Entwicklung, wie ich finde. Es geht bei der künstlichen Intelligenz um die Interaktion von Mensch und Maschine. Ja. Wir reden mit Maschinen und nichts anderes.
Ich finde, wir sollten es auch nochmal so ein bisschen aus diesem unternehmerischen Kontext betrachten. Wie würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, können Unternehmen oder auch Arbeitgeber mit solchen Innovationen wie der KI am besten umgehen?
Das Beste ist tatsächlich, es möglichst heute noch in das Unternehmen zu integrieren, aufzuklären, zu informieren, Schulungen anzubieten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Wie können wir in unserem Unternehmen am besten mit künstlicher Intelligenz arbeiten? Es hat unfassbar viele Vorteile, wenn man das macht. Die Produktivität steigert sich. Das, was automatisiert wird, erleichtert erstmal. Es macht den Arbeitsalltag leichter. Ich kann Arbeitsprozesse viel effizienter gestalten. Damit haben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder viel mehr Zeit, vielleicht für andere Projektentwicklungen. Wenn ich künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetze, kann ich natürlich auch Kosten einsparen. Es muss da natürlich immer sehr verantwortungsvoll umgehen. Ja. Es geht nicht darum, hier meine Mitarbeiterinnen quasi entbehrlich zu machen und Personal abzubauen. Nein, es geht darum, die bestehende Mannschaft quasi zu unterstützen. Also künstliche Intelligenz sollte immer meiner Meinung nach eine Unterstützung sein. Sie soll auf gar keinen Fall Menschen ersetzen. Sie soll die Arbeit leichter machen, sie soll den Arbeitsalltag leichter machen. Sie kann die Möglichkeit bieten, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Dann interessant immer für den Vertrieb oder auch für die Betreuung der Kunden, Kundenbindung. Gibt möglicherweise ganz neue Berufe, die sich da in der Zukunft entwickeln werden und Dienstleistungen. Deshalb kann ich nur empfehlen, dass Unternehmen sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, weil es wirklich den Arbeitsalltag leichter macht. Und wie gesagt, auch da muss man natürlich immer die Risiken mit im Auge behalten. Das heißt, und das ist eine der größten Risiken, weil die künstliche Intelligenz eben auf unfassbar große Datenmengen zurückgreift, besteht immer die Gefahr, dass dort auch, wenn in diesen Datenbanken falsche Überzeugungen hinterlegt sind oder Thema Vorurteile, Diskriminierungen, die werden natürlich dann auch weitergegeben, was ich persönlich als eine sehr große Gefahr sehe. Also man muss immer weiter sehr, sehr kritisch dabei bleiben, so gut und so stark diese ganze Entwicklung ist. Aber ich glaube, dass Unternehmen wirklich hier sehr viel erfolgreicher sein können und auch für die Mitarbeiterinnen, das ist einfach cool, wenn ich sage, okay, wir dürfen hier mit ChatGPT arbeiten oder gibt ja 50 andere Programme, denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Dann lass uns doch zum Schluss nochmal einen Blick vielleicht in die Zukunft werfen. Welche zukünftige Entwicklung oder Möglichkeiten bietet die kreative Intelligenz denn?
Ich bin der Auffassung, dass die kreative Intelligenz das Potenzial hat, unser Leben tiefgreifend zu verändern und daraus zahlreiche Vorteile abzuleiten, was die Umwelt anbelangt, Naturschutz, das Zusammenleben von Menschen. Also ich bin wirklich der tiefen und festen Überzeugung, dass künstliche Intelligenz, kreative Intelligenz uns das Leben leichter machen kann in der Zukunft. Gleichzeitig erfordert aber die künstliche Intelligenz, dass wir sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Man sollte immer ethische und auch sicherheitsrelevante Aspekte muss man immer im Blick behalten. Ja. Und ich glaube, dass die Zukunft durch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine geprägt sein wird, bei der künstliche Intelligenz und kreative Intelligenz immer nur ein Werkzeug des Menschen sein sollte und niemals umgekehrt. Mhm. Und mir fällt an der Stelle zum Abschluss das Zitat ein von Stephen Hawking, der als einer der intelligentesten Menschen galt, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Und Stephen Hawking wurde in einem Interview gefragt, was er denn über die künstliche Intelligenz denken würde. Mhm. Und seine Antwort war, er sagte, ich glaube, die künstliche Intelligenz wird eine der größten Erfindungen der Menschheit sein und vermutlich auch die letzte. Und er hat den Satz dann noch weitergeführt und sagte genau das, solange die künstliche Intelligenz ein Werkzeug des Menschen bleibt, kann es ein unfassbarer Segen sein. Dann wird es eine der besten Erfindungen sein, die Menschen jemals gemacht haben. Mhm. Aber man muss eben verantwortungsbewusst damit umgehen. Ansonsten wird es vermutlich die letzte Erfindung sein, die wir Menschen gemacht haben.
Mhm. Und mit diesen wichtigen Worten beenden wir unseren Podcast für heute. Das Thema unserer nächsten Podcast-Folge bleibt noch unser Geheimnis, aber Christian hat ja schon ein bisschen gespoilert. Es könnte vielleicht ums Thema Glück gehen, denn wir feiern unser einjähriges Podcast-Jubiläum. Also, bleibt gespannt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Knacks, der Psycho-Podcast.